Ich darf euch alle ganz recht herzlich begrüßen zu dieser Bibelstunde im Jahr 2021. Vorletzten Sonntag hatte ich Predigt über Jona gehalten und da möchte ich jetzt dran anknüpfen. Nicht so sehr als eine Predigtreihe, sondern soll ihr heute um ein Thema gehen. Wir wollen anhand von Jona uns die Frage stellen, inwiefern hängt meine Sünde mit meinem Leid zusammen? Das ist eine spannende Frage und ich glaube, das Buch Jona gibt uns drei verschiedene Zusammenhänge zwischen Leid und Sünde. Es gibt mit Sicherheit mehr, aber vom Buch Jona möchte ich euch drei aufzeigen. Ich denke, es ist ein passendes Thema zum Jahreswechsel, auch wenn ich es euch nicht wünsche, aber es kann sein, dass wir dieses Jahr in die ein oder andere leidvolle Situation kommen und deswegen, dass wir nicht davon überrascht werden und in keine, sage ich mal, Glaubenskrise dadurch kommen, dachte ich, widmen wir uns einfach diesem Thema heute. Ich möchte als erstes eine kurze Wiederholung machen von der Predigt, die ich vor zwei Sonntagen gehalten habe. Danach wollen wir uns dem Text an sich widmen und in dem Text werden wir die Weckrufe für Jona entdecken. Es sind drei Weckrufe, die er persönlich bekommt. Und danach wollen wir uns dann diesen drei Zusammenhängen uns widmen, die drei Zusammenhänge, die wir in diesem Text entdecken werden und auch nicht nur in diesem Text, sondern auch ein bisschen noch weiter darüber hinaus. Ich möchte aber auch zuerst beten und um den Segen Gottes bitten. Allmächtiger Vater, ich möchte dir danken, dass wir diese Bibelstunde heute haben. Ich danke dir, dass wir uns deinem Wort widmen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns unsere inneren Augen öffnest für dein wundervolles Evangelium, dass es unsere Herzen tröstet, dass es nicht bei meinen Worten bleibt, sondern dass sie begleitet werden durch deinen Heiligen Geist und dass du an den Herzen deiner Kinder heute arbeitest, durch dein Wort, durch das Buch Jona und alle anderen Bibelstellen, die wir betrachten. Segne, Herr, diese Stunde, die wir miteinander genießen dürfen. In der Kraft deines Heiligen Geistes und im Namen Jesu möchte ich das bitten. Amen. Wir haben in der vorletzten Predigt gehört, dass Jona kein Schriftprophet ist. Das bedeutet, Jona redet nicht so sehr durch seine Worte zu uns, sondern er redet durch seine Geschichte zu uns, durch das, was er erlebt, durch das, wo Gott ihn durchschickt. Durch diese Geschichte redet er zu uns heute, redet er aber auch zu seinem Volk, zum Volk Israel zur damaligen Zeit. Wir haben gesehen, dass das Buch Jona ein Spiegelbild für Israel sein sollte. Israel sollte also Jona lesen oder vielleicht hat es ihnen auch als zuerst mündlich überliefert. Sie sollten durch diese Geschichte erkennen, sie sollten sich nicht über ihn lustig machen, sondern sie sollten sich selbst in seiner Geschichte wiederentdecken. Sie sollten auf seine Flucht schauen und sehen, dass wir selbst uns in einer Flucht befinden. Sie sollten auf Jonas schauen, auf seinen Sturm, den er dadurch verdient hat, und sollten erkennen, dass sie selbst sich in einem Sturm befinden. Wir werden heute noch eine Bibelstelle dazu anschauen, inwiefern sich Israel jetzt wirklich in einem Sturm sich befunden hat. Und sie sollten auf Jonas schauen, wie er ins Meer geworfen wurde und dadurch sollten sie gewarnt werden, Israel, wenn du weiterhin flüchtest, Auch du wirst ins Meer geworfen. Du wirst den Nationen preisgegeben. Ich habe mir heute vorgenommen, euch zwei Bibelstellen zu zeigen, wo dieses ins Meer geworfen werden, beziehungsweise verschlungen zu werden vom Fisch, dass es etwas ist, das nicht nur Jona begegnet ist, sondern dass es ganz Israel so ging. Ihr dürft dazu mal Jeremia 51 aufschlagen. Jeremia Kapitel 51. Vers 34. Da haben wir diese eindeutigen Worte und diese eindeutige Parallele zum Buch Jona. Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich gefressen, hat mich vernichtet, hat mich weggestellt als leeres Gefäß. Und jetzt die Parallele zu dem Fischerlebnis von Jona, wie er von dem Fisch verschlungen wurde. Hier heißt es jetzt über Israel, er, der König von Babel, Nebukadnezar, er verschlang mich wie ein Ungeheuer, füllte seinen Bauch mit meinen Leckerbissen und stieß mich fort. Es bedeutet, wie Jona ins Meer geworfen wurde und vom Fisch verschlungen wurde, ist eine bildhafte Sprache, eine radikale Sprache, was da Jona erleben musste als Prophet, ist eine bildhafte Sprache, was Israel erlebte durch diese Einnahme von Nebukadnezar, von Babylon. Und natürlich, hier geht es um das Südreich, natürlich dem Nordreich ging es genauso durch Assyrien. Auch sie wurden verschlungen vom assyrischen König Salmanassar, hieß er, glaube ich. Die Nationen verschlangen Israel, wie der Fisch Jona verschlang, und wurden ins Exil geführt. Sie wurden praktisch ins Meer geworfen, außerhalb von ihrer Heimat. Ich möchte euch das aber auch zeigen aus Hosea. Wir hatten letztes Mal gesehen, weil Hosea und Jona sich in derselben Zeit befinden, sprechen sie natürlich auch dieselben Themen an. Und deswegen wollte ich euch noch einen Vers aus Hosea zeigen, wie auch Hosea das über das Nordreich Israel prophezeit hatte, dass wenn ihr euch, Israel, weiterhin auf der Flucht befindet, werdet ihr verschlungen werden. Genauso wie Jona. Hosea Kapitel 8, Vers 8. Entschuldigung, ich habe nicht die Stelle gesagt. Da heißt es, beziehungsweise wir hatten noch den Vers davor das letzte Mal gelesen, und da hieß es ja, ja, auf Wind sehen sie, was eine bildhafte Sprache dafür ist, dass Israel sich auf etwas verlässt, was keinen Halt hat, was nicht tragfähig ist, nämlich Wind. Ja, sie verließen sich auf andere Götter, nicht auf den Herrn. Ja, auf Wind sehen sie, und was erntet man, wenn man sich auf Wind verlässt? Man erntet einen Sturm. Und Sturm ernten sie. Ein Halm, der nicht sprost, bringt kein Mehl. Selbst wenn er etwas brächte, würden Fremde es verschlingen. Und jetzt Vers 8. Verschlungen ist Israel. Jetzt sind sie unter den Nationen wie ein Gefäß geworden, an dem man kein Gefallen hat. Dasselbe auch hier wieder und dasselbe, was uns auch in Jona begegnet, wie er ins Meer geworfen wurde und von dem Fisch verschlungen wurde. Das ist diese bildhafte Sprache für das Exil, für das Verschlungenwerden von Israel. Und hier sehen wir wieder diese Parallelen zwischen der Geschichte von Jona, was ihm begegnet, und wie er durch diese Geschichte seinem Volk nahebringt: Leute, hört doch auf, vor Gott zu fliehen, verlasst euch auf den Herrn. Also Jona floh und Israel, das hatten wir das letzte Mal gesehen, Israel floh auch, eben durch keine Volkswanderung, sie sind nicht aus Israel rausgegangen, sondern sie haben sich auf andere Götter verlassen. Und das habe ich ja das letzte Mal gesagt, dass Jona, dass das praktisch die Hauptbotschaft ist von Jona. Er sagt es selber in seinem Psalm, in seinem Loblied, in diesem Bauch des Fisches, sagt er in Vers 9, also Jona Kapitel 2, Vers 9, bekennt er und sagt, die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Diejenigen, die sich auf Götzen verlassen, die verlassen die Gnade des Herrn. Und hier geht es nicht um dieses Thema der Heilsgewissheit, sondern es geht darum, wenn du dich auf andere Götter verlässt, verlierst du die Sicht auf die Gnade Gottes. Du verlierst diese Stütze, diesen Fels in deinem Leben des Evangeliums. Du verlierst diese Sichtweise auf diese Gnade, weil du andere Götter vor Augen hast. Wir sehen ja gerade bei Jona in seinem Leben, obwohl er so ein zwiespältiger, trauriger Prophet ist, sehen wir ja trotzdem, dass er ein viel geliebter Prophet ist, oder? Wie Gott Kraft aufwendet, um ihn immer wieder zurückzuholen, einen Fisch schickt, ihn verschlingt. Er 3 Tage ums Überleben ringt, aber doch er wieder ausgespuckt wird. Und danach, als er wieder sündigt und Ninive die Botschaft verkündigt, sie Buße tun, aber er rausgeht und sich ärgert, dass sie Buße getan haben, lässt er eine Pflanze wachsen. Also Gott verwendet viel Kraft für seinen viel geliebten Propheten, um ihn zu sich zu ziehen. Und auch wir stehen eben in dieser Gefahr, durch unsere Götzen den Blick von der Gnade Gottes abzuwenden und das nicht in Anspruch zu nehmen, was Gott uns durch Jesus Christus alles geschenkt hat. Dieses Problem hatte Jona. Er gönnte seinen Feinden keine Gnade, weil er Israel, sein Volk, zu sehr liebte. Ihm war die politische Stellung, die Nation Israel, war ihm sehr viel wichtiger als Gott selbst. Das Ansehen dieses Landes, die Stellung Israels, das war ihm wichtiger als die Liebe zu Gott, den Gehorsam zu Gott. Wir wollen jetzt Vers 4 bis 7 lesen und uns dann auch näher damit beschäftigen. Lesen wir Jona Kapitel 1, Vers 4 bis 7. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, »Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen.« Und sie sagten einer zum anderen, »Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft.« Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Wir wollen uns jetzt mit diesen 3 Weckrufen beschäftigen. Davor aber noch mal eine Frage. Gibt es hier jemanden, der einen sogenannten innerlichen Wecker hat? Also gibt es jemanden unter euch, der keinen Wecker morgens braucht, der jeden Morgen um 5.30 Uhr oder wirklich um 6 Uhr aufsteht? Es gibt ja tatsächlich solche Menschen. Ja, okay, ihr müsst jetzt nicht strecken, aber ihr wisst, ob ihr so eine Person seid. Solche Personen gibt es. Es gibt aber auch Personen wie mich, der nicht nur einen Wecker braucht, sondern der 3 oder 4 Wecker braucht. Und es ist nicht so, dass ich mir 3 Wecker gekauft habe, sondern ich habe einen Wecker auf dem Handy und ich drücke immer wieder diese vielgeliebte Schlummertaste, dass mein Wecker sich zwar ausstellt, aber nach 10 Minuten wieder klingelt. Und das mache ich so 3, 4 Mal, bis ich dann endlich aufstehe und ins Leben finde. Und so ungefähr kann man sich vorstellen, was uns hier bei Jona begegnet. Er braucht viele Wecker, er braucht viele Weckrufe, insgesamt 3 Weckrufe, um aus seinem Tiefschlaf aufzuwachen. Und bis er endlich in seinem eigenen Buch in Vers 9 dann schließlich zu Wort kommt. Es ist schon erstaunlich. Jona ist nicht der Erste, der betet. Diejenigen, die zuerst die Bereitschaft aufzeigen, zu ihren Göttern zu beten, sind die heidnischen Seefahrer. Und diejenigen, die zuerst zu Jahwe beten, zu dem Herrn, zu dem wahren Gott beten, ist wieder nicht Jona, sondern sind auch die heidnischen Seefahrer. Jona betet erst, als er wirklich am Tiefpunkt seines Lebens war, als er sich schon am Meeresboden befand. Dort hat er erst die Notwendigkeit gesehen, um Hilfe zu bitten. Also es hat viel gebraucht, bis Jona endlich mal zu Wort in seinem eigenen Buch kommt. Es braucht insgesamt 3 Weckrufe, die begegnen uns hier in dem Text. Der erste Weckruf ist auch der leidvollste Weckruf, oder sage ich mal, ist der leidvolle Weckruf, den Gott seinem Propheten schickt, und zwar ist es der Sturm selbst. Es ist der Sturm oder der Wind, den Gott wie einen Speer auf das Meer wirft. Hier ist wirklich buchstäblich in Vers 4 dieses Wort, da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer. Dieses Wort warf ist an anderen Stellen, wird benutzt, wenn Saul zum Beispiel diesen Speer auf David wirft, hier ist dieses selbe Wort. Also hier ist wirklich dieses Bild, Gott wirft diesen Wind auf das Meer und es entsteht ein übernatürlicher Sturm. Es ist kein Zufall, dass hier, wo uns hier begegnet. Und das sieht man auch an der Reaktion der Seemänner. Man muss sich das vorstellen, dass diese Seemänner erfahrene Seemänner sind. Diese Fahrt von Israel, von Jaffo, wo das Schiff hier ablegt und nach Spanien segelt, nach Tarsis, das ist keine Fahrt für Anfänger, das ist die damaligste größte Strecke, die man zurückgelegt hat. Das waren erfahrene Seemänner und an ihrer Reaktion erkennt man, das war kein einfacher Sturm, das war ein übernatürlicher Sturm. Sie haben sich davor gefürchtet, sie haben um Hilfe geschrien und sie haben ihre Schiffsladung über Bord geworfen. Und allein das ist schon ein Akt, wo man merkt, hier geht es ums nackte Überleben. Wirklich, ihr müsst euch vorstellen, nehmen wir mal an, sie erreichen dann, nachdem sie die Schiffsladung über Bord geworfen haben, erreichen sie Tarsis, erreichen sie Spanien. Die Leute, die sie dort beliefern sollten, die erwarten ja ihre Ware. Das bedeutet, das war also nicht nur finanziell war das eine Nullnummer, sondern das ging hier ums Überleben. Es war eine ernste Situation. Es war ein übernatürlicher Sturm. Das Schiff drohte buchstäblich, so wie es in Vers 4 heißt, es drohte wirklich auseinanderzureißen. Es drohte wirklich zu zerbrechen. Nur einer schläft seelenruhig in diesem gewaltigen Sturm. Und das ist Jona, der Prophet. Und das Interessante dabei ist, wer sollte denn eigentlich einen Weckruf bekommen, einen Sturm bekommen, um erinnert zu werden und um Umkehr zu erfahren? Es war ja die Stadt Ninive. Sie sollten ja eigentlich einen Sturm bekommen. Ja, Gott sagt ja zu Jona, Jona, geh zu dieser Stadt, weil wenn du nicht zu ihnen gehst und ihnen nicht diese warnende Botschaft mitteilst, sie werden einen Sturm ernten, sie werden ein Gericht ernten. Und das ist das, was uns in unserem Abschnitt begegnet. Nicht die große Stadt droht jetzt zu zerbrechen, sondern das Schiff droht jetzt zu zerbrechen. Gott behandelt seinen Propheten wie einen Nineviten, wie einen Menschen, der diese bösen Taten tut, ja, weil er auch vor dem Herrn flüchtet. Aber er schläft weiter.
Der zweite Weckruf, der uns hier begegnet, ist der Kapitän des Schiffes. Vers 6, da heißt es, da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfe? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Es ist jetzt, als ob der Sturm eine Stimme bekommt. Denn der Sturm und der Kapitän haben praktisch dieselbe Aufgabe. Der Sturm sollte ja Jona aufwecken. Er sollte ihn aufwecken und sagen, steh auf, du Schläfer, kehr um, bete zu deinem Gott und erfülle deinen Auftrag, wozu Gott dich gesandt hat. Das heißt, das, was der Kapitän praktisch mit seinem Mund tut, tut der Sturm mit seinen Wellen. Ja? Ich weiß nicht, oder wir wissen nicht, was Jona gedacht hat, als er aufgeweckt wurde von den Stimmen des Kapitäns, aber er müsste sich zurückerinnert fühlen an den Auftrag Gottes, denn der Herr in Kapitel 1, Vers 2, der Herr benutzt dasselbe Wort, beziehungsweise der Kapitän benutzt dasselbe Wort wie der Herr. Dieses Wort, Kapitel 1, Vers 2, wo der Herr spricht, mache dich auf, geh nach Ninive, ist dasselbe Wort wie hier in Vers 6, steh auf. Also mache dich auf und steh auf, das sind im Hebräischen dieselben Worte. Steh auf, ruf deinen Gott an. Also Jona reibt sich wahrscheinlich gerade noch die Augen und hört praktisch wieder dieselben Worte wie vom Herrn. Also er muss sich zumindest zurückerinnert fühlen und sagen, was passiert hier? Ja? Aber vielleicht hat er gehofft, dass es alles ein Zufall ist. Vielleicht hat er gehofft, ich schätze mal, dass Jona nicht so oft gesegelt ist. Israeliten waren eher nicht so wasserfreudiges Volk. Vielleicht dachte er, dieser Sturm ist einfach ein Zufall. Vielleicht dachte er, dieselben Worte vom Kapitän und vor dem Herrn, auch das ist ein Zufall. Er bewegt sich nicht. Wir hören kein Gebet von ihm. Wir hören kein Reden von Jona. Und deswegen benutzt Gott jetzt etwas als dritten und letzten Weckruf. Er benutzt jetzt etwas, das rein äußerlich wie der größte Zufall aussieht, aber eigentlich vom Herrn geführt ist, nämlich dieses lose Werfen. Und wie es der Zufall will, in Anführungsstriche, wie es der Zufall will, trifft dieses Los genau auf Jona. Und natürlich, wir wissen, dass es keine Zufälle gibt. Und auch Jona weiß, dass es keine Zufälle gibt. Auch er kennt Sprüche 16, Vers 33, im Gewandbausch des Herrn werden die Lose geworfen, werden die Lose geschüttelt, aber die Entscheidung kommt vom Herrn. Sinngemäß steht es dort. Jona weiß, dass es keine Zufälle gibt. Und deswegen wird er nach diesem dritten Weckruf, bekennt er endlich in Vers 9, bekennt er dann endlich, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Diese drei Weckrufe zeigen uns, dass Jona keinen körperlich gesunden Schlaf hatte, so wie ich das habe. Es geht hier nicht darum, dass Jona wirklich buchstäblich geschlafen hat. Natürlich, er hat geschlafen, aber diese Weckrufe zeigen doch, dass er schlafen wollte. Er wollte nicht aufstehen. Sein geistlicher Zustand, das ist das, was uns der Text mitgeben möchte, sein geistlicher Zustand ist tief eingeschlafen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn das Schiff zu zerbrechen drohte, dass er wirklich seelenruhig weitergeschlafen hat. Er ist wahrscheinlich liegen geblieben und hat keinen Finger bewegt, hat weder gebetet noch geholfen, aber er ist einfach liegen geblieben. Und selbst als der Kapitän ihn geweckt hat, sagte er immer noch, du Schläfer, was ist los mit dir? Er ist immer noch liegen geblieben und hat nichts getan. Das bedeutet, er wollte schlafen, sein geistlicher Zustand ist tief eingeschlafen. Das ist die Bedeutung hier. Hier geht es nicht nur um seinen körperlichen Schlaf, sondern um seinen geistlichen Schlaf. Und das spiegelt eben auch die Situation in Israel wider. Auch die Situation in Israel kann man als einen geistlichen Tiefschlaf bezeichnen. Denn es ist nicht nur so, dass Israel sich anderen Göttern zugewandt hat und sie angebetet hat, sondern sie haben auch Gottesdienste für den Herrn gefeiert. Das Problem war allerdings, dass ihre Gottesdienste rein äußerlicher Natur waren. Von außen betrachtet sah es aus wie Gottesdienste. Es gab einen Altar, es gab Opfer, es gab womöglich Gebete und all diese Dinge. Aber ihr Innerstes, ihr Herz war weit entfernt von Gott. Und das sehen wir auch wieder in Hosea. Hosea Kapitel 4, Vers 6. Da können wir lesen, wie dieser geistliche Zustand oder wie dieser Zustand in Israel aussah. Und es sind eigentlich diese bekannten Worte. Aus Hosea, Kapitel 4, Vers 6, da nennt Gott den Grund, warum Israel zerstört wird oder ihnen das Gericht droht. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, weil du die Erkenntnis verworfen hast. So verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Also Israel war die Erkenntnis Gottes völlig egal. Sie haben sich nicht mehr um den Herrn geschert. Sie haben Gottesdienste abgehalten, aber in diesen Gottesdiensten ging es ihnen nicht mehr um Gott selbst. Das sehen wir auch in Kapitel 6, Vers 6. Und das sind bekannte Worte, die auch Jesus des Öfteren zitiert und die Situation zu seiner Zeit kritisiert, nämlich dass die Pharisäer äußerlich gut aussahen. Sie haben das Äußerliche der Schale immer schön gereinigt, so beschreibt es Jesus mal. Aber innen sind sie wie Totengräber. Und hier geht es in Hosea Kapitel 6, Vers 6, was er zitiert. Denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Also hier sagt der Herr, schön und gut, Israel, dass du mir Brandopfer und Schlachtopfer bringst. Aber meinst du, das ist alles? Meinst du, eine rein rituelle Abfolge eines Gottesdienstes ist Gottesdienst? Woran hat der Herr gefallen? Es ist Erkenntnis. Es ist dadurch, dass du begeistert bist von der Gnade Gottes und es dich selber zur Güte hintreibt. Also die Situation in Israel kann man als einen geistlichen Tiefschlaf bezeichnen. Obwohl sie körperlich anwesend waren in einem Gottesdienst, war ihr Herz weit entfernt davon. So geht es mir manchmal bei langen Gesprächen. Das ist mein Problem, es ist meine Schuld. Auch wenn es jetzt ein bisschen lustig klingt, aber es ist eine negative Eigenschaft von mir, dass manchmal bei langen Gesprächen, da bin ich einfach in Gedanken vertieft und mein Körper ist zwar da, ist zwar anwesend, aber mein Innerliches nicht, meine Gedanken nicht. Sie schweifen ab. Ja, ich weiß. Andrea, es tut mir leid. Also, ich weiß nicht, ob es euch Männer genauso geht, aber mir geht es so. Ja, also, es ist möglich, rein körperlich irgendwo anwesend zu sein, aber innerlich weit entfernt zu sein. Das wollte ich damit sagen. Und deshalb sendet Gott nicht nur Jona einen Sturm, um ihn von seinem geistlichen Tiefschlaf zu wecken, sondern er sendet auch Israel nicht nur einen Sturm, sondern mehrere Stürme. Das können wir nachlesen in Amos. In Amos
Kapitel 4,
da haben wir schreckliche Szenarien. Und hier sehen wir auch, dass es dieselbe Situation, dass Amos dieselbe Situation anspricht.
Wir lesen ab Kapitel 4, Vers 4.
Da sagt er: Geht nach Bethel und übt Verbrechen, nach Gilgal und vermehrt das Verbrechen. Und jetzt, wie sehen diese Verbrechen aus? Bringt am Morgen eure Schlachtopfer und am dritten Tag eure Zehnten und lasst vom Gesäuerten ein Dankopfer als Rauch aufsteigen und ruft freiwillige Gaben aus, lasst es hören, denn so liebt ihr es, ihr Söhne Israel, spricht der Herr, Herr. Also eine Ironie hier. Und jetzt hören wir die Konsequenzen von diesem äußerlichen, unechten Gottesdienst. Und so habe auch ich euch blanke Zähne gegeben in all euren Städten. Was bedeutet es, blanke Zähne zu bekommen? Und jetzt wird es erklärt, und Mangel an Brot in all euren Orten. Also Hungersnot, haben nichts zu essen bekommen. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Und auch ich habe euch den Regen vorenthalten, als noch 3 Monate bis zur Ernte waren, und ich habe auf die eine Stadt regnen lassen, auf die andere Stadt ließ sich nicht regnen. Das eine Feldstück wurde beregnet und das Feldstück, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und 2, 3 Städte wankten zu einer Stadt hin, um Wasser zu trinken und wurden nicht satt. Und doch seid ihr nicht zu mir, umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe euch mit Getreidebrand und mit Vergilben geschlagen. Ich habe eure Gärten und eure Weinberge vertrocknen lassen und eure Feigen und eure Olivenbäume fraß die Heuschrecke. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich schickte unter euch die Pest in der Art Ägyptens. Ich habe eure jungen Männer mit dem Schwert erschlagen, zusammen mit euren gefangenen Pferden. Und ich ließ den Gestank eurer Heerlage aufsteigen, und zwar in eure Nase. Dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe eine Umkehrung unter euch angerichtet, wie die Umkehrung Gottes von Sodom und Gomorra. Und ihr wart wie ein Holzscheit, das aus dem Brand gerettet ist. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Hier bekommen wir diese schrecklichen Gerichte, diese schrecklichen Stürme mit, wie Gott ihnen Stürme sandte, wie Gott ihnen Gericht gab aufgrund ihrer unechten Gottesdienste. Es war Hungersnot, es war Trockenheit, es war Missernte, Krieg und auch Brand auf Feuer. Vielfältige Art und Weise richtete der Herr ihnen. Und was ist der Refrain? Was ist der Satz, der sich immer wieder durchzieht durch diese Gerichte? Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und man könnte auch sagen, wenn wir jetzt an Jona denken, und doch bist du nicht aufgewacht, Israel. Also, Jona schreibt diesen Brief oder erlebt seine Geschichte, so will ich es sagen, erlebt diese Geschichte, um Israel einen Spiegel vors Gesicht zu halten. Aber nicht nur ihnen, aber auch uns, oder? Das hatten wir das letzte Mal schon gesagt. Denn nicht nur Jona ist auf der Flucht und auch nicht Jona ist der erste Mensch, der vor dem Herrn flieht. Wer waren denn die ersten Menschen, die vor dem Herrn geflohen sind? Das ist Adam und Eva. Und wir sind ihre Nachkommen. Es bedeutet, mit Adam und Eva, mit ihrer Flucht vor dem Herrn, flieht die ganze Menschheit. Und seit der Flucht vor dem Herrn, seit dem Sündenfall, befindet sich die ganze Menschheit in einem Sturm Gottes. Und jetzt ist ja die Frage, wenn sich die ganze Menschheit, wenn wir uns heute auch in diesem Sturm Gottes befinden, ja, ist doch die Frage, wie deute ich die Stürme Gottes in meinem Leben? Wie sind die Stürme Gottes in meinem Leben zu verstehen? Was haben sie zu bedeuten? Ist jedes Leid, jede Not in meinem Leben wie dieser Sturm zu verstehen? Dass wenn ich sündige, dass Gott einen direkten Sturm, ein direktes Gericht an mich sendet, kann ich dann eine direkte Strafe von Gott erwarten? Was will mir Gott mit meinem Leid sagen? Und unser Text beantwortet diese Fragen, beziehungsweise es zeigt uns eben nicht nur diese drei Weckrufe auf, sondern es zeigt uns, und da möchte ich jetzt nochmal die restlichen 20 Minuten nochmal füllen, es zeigt uns auch drei Zusammenhänge zwischen den Weckrufen Gottes, zwischen den Stürmen Gottes, so will ich sagen, zwischen den Stürmen Gottes und der Sünde auf. Genau, drei Zusammenhänge zwischen den Gerichten Gottes und unserer Sünde. Der erste Zusammenhang zwischen Leid, zwischen Nöten, zwischen den Stürmen Gottes und meiner Schuld oder der Sünde ist, dass Sünde selbst bringt automatisch Leid hervor. Es ist wie, wenn man sich ungesund ernährt, erntet man einen ungesunden Körper. Und genauso ist es mit Sünde. Wenn man einen egoistischen Lebensstil an den Tag bringt, Tag ein, Tag aus, sich nur um sich selbst dreht, hat es automatisch Konsequenzen. Und man findet sich in Einsamkeit wieder. Es ist genauso wie mit Drogenkonsum. Nimmt man Drogen ein, verunstaltet es den Körper, es zerfrisst den Körper und richtet einen Menschen zugrunde. Und genauso ist auch die Sünde zu betrachten. Da geht es nicht darum, dass Gott zwangsläufig direkt bestrafen muss, übernatürlich bestrafen muss, sondern weil Gott der Schöpfer dieser Welt ist, hat er Gesetzmäßigkeiten in diese Welt hineingeschaffen. Und nicht nur natürliche Gesetzmäßigkeiten, sondern auch, wie das Leben funktioniert. Er hat nicht nur die Gravitation erschaffen, dass wenn ich meine Bibel fallen lasse und meine Bibel loslasse, sie hinfällt, so ist es auch mit der Sünde. Sie bringt ganz automatisch Leid hervor. Denn wir Menschen sind ja in das Ebenbild Gottes geschaffen. Wenn wir also gegen Gott rebellieren, als Menschen, die Gott widerspiegeln sollten, seine Eigenschaften widerspiegeln sollten, wenn wir gegen ihn rebellieren, gegen wen rebellieren wir gleichzeitig auch? Wir tragen die Konsequenzen unserer Sünde, weil wir in das Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Wir schaden uns dadurch selbst. Also Sünde richtet sich nicht nur gegen den Herrn, sondern es richtet sich auch immer gegen uns selbst. Das ist etwas, was uns auch in Hosea begegnet und was uns auch in Jona begegnet. Dazu komme ich aber gleich, ich möchte noch zwei, drei andere Stellen uns anschauen. Hosea Kapitel 13, Hosea Kapitel 13, Vers 9. Hier sagt Gott uns eben diese Gesetzmäßigkeit und sagt Israel, erinnert Israel praktisch daran, was sie zugrunde richtet. Hosea Kapitel 13, Vers 9, da heißt es: Es hat dich zugrunde gerichtet, Israel, dass du gegen mich, gegen deinen Helfer bist. Also Israel, du sündigst gegen mich, ja, du verletzt meine Gebote. Ich bin nicht mehr an deiner ersten Stelle, du betest mich nicht mehr an, aber weißt du was, Israel, du schadest dir dadurch nur selbst. Es richtet dich zugrunde, Israel, dass du gegen mich bist. Sünde hat eine selbstzerstörende Kraft. Hiob 35 wird uns das auch nochmal gesagt, Vers 6. Hier wird uns auch nochmal gesagt, dass wenn wir sündigen, dass Gott dadurch, ich sag mal, dadurch keinen Schaden erleidet. Gott ist herrlich und er bleibt es. Er ist vollkommen glückselig und er wird es immer bleiben, egal wie viel ich sündige. Aber Sünde, Kapitel 35, Vers 6, richtet sich eben gegen mich, nicht nur gegen den Herrn, dass ich gegen seine Gesetze verstoße, gegen seine Heiligkeit, Reinheit verstoße, sondern es richtet sich auch gegen mich. Wenn du sündigst, was kannst du ihm damit antun? Werden zahlreich deine Verbrechen, was kannst du ihm zufügen? Was für einen Schaden kannst du ihm dadurch zufügen? Und die Frage ist natürlich selbstbeantwortend. Es sei, du selbst schadest dir dadurch. Du fügst ihm dadurch keinen Schaden hinzu. Du selbst schadest dir dadurch. Oder Jeremia Kapitel 6, da wird es uns auch nochmal deutlich gesagt. Jeremia Kapitel 7. Jeremia Kapitel 7, Vers 17. Siehst du nicht, was sie in den Städten Judas und auf den Straßen von Jerusalem tun? Also das fragt er Jeremia. Die Kinder lesen Holz auf und die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, um für die Königin des Himmels Kuchen zu machen. Und anderen Göttern spendet man Trankopfer, um mich zu kränken. Also Israels Situation ist, dass die ganze Familie, sowohl Kinder als auch Väter als auch Mütter, Götzendienst betreiben, um den Herrn zu kränken. Und jetzt fragt der Jeremia, kränken sie denn mich, spricht der Herr, nicht vielmehr sich selbst zu ihrer eigenen Schande? Es ist nicht so, dass ich dadurch gekränkt werde, sagt der Herr hier, sondern sie selbst tun es zu ihrer eigenen Schande. Und das ist das, was uns im Jona-Buch begegnet, aber sehr subtil, sehr, sehr versteckt, sage ich mal. Nämlich der Schreiber macht es, indem er ein ganz bestimmtes Verb immer wieder wiederholt. Und zwar ist es das Hinabsteigen. Seitdem Jona auf der Flucht vor dem Herrn ist, benutzt Jona immer wieder dieses Wort, und ich ging hinab, und ich ging hinab, und ich ging hinab, bis er am Tiefpunkt seines Lebens war. Jona Kapitel 1, Vers 3, da beginnt es, da beginnt seine Flucht, und da heißt es, und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein. Und das ist dasselbe Wort, hinein. Also er ging nach Jaffo hinab, ging in das Schiff hinein und dann Vers 5, am Ende vom Vers 5, der letzte Satz. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt. Hier sind auch nochmal diese zwei Wörter. Er ist in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen und hatte sich hingelegt. Es ist auch dasselbe Wort. Also viermal bisher, ging nach Jaffo hinab, stieg hinein in den untersten Schiffsraum, legte sich hin und jetzt der Tiefpunkt seines Lebens in Kapitel 2, Vers 7. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig geschlossen. Also auch hier wieder dieses Wort, zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Seitdem Jona flieh, ging es hinab, hinab, hinab. Jona richtet sich selbst durch seine Flucht, indem man Gott den Rücken zuwendet und von ihm flieht, sieht man, dass sein Leben sich in einer Abwärtsspirale befindet. Also der erste Zusammenhang zwischen Leid und Sünde ist, da Gott alles um uns herum erschaffen und geordnet hat und die Sünde eine Handlung gegen seinen Willen und gegen ihn selbst ist, also gegen Gott selbst ist, bringt die Sünde automatisch stürmische Konsequenzen früher oder später hervor, ohne ein direktes Eingreifen von Gott. Damit möchte ich zum zweiten Zusammenhang kommen zwischen Leid und Sünde. Und das ist eben dieses direkte Eingreifen Gottes. Und das ist wahrscheinlich das Offensichtlichste, was in unserem Text uns begegnet. Ja, Jona sündigt und Gott schickt einen Sturm. Und das ist wahrscheinlich, ja, das ist nicht nur wahrscheinlich, das ist dieser Zusammenhang, der uns wirklich in die Gottesfurcht treiben sollte. Wirklich, was uns ehrfürchtig machen sollte, uns bewusst machen sollte, wer Gott eigentlich ist. Und ich kann noch nicht mal zu euch sagen, dass es nur im Alten Testament geschehen ist. Gott richtet genauso auch noch im Neuen Testament. Denkt nur mal an die Geschichte von Hanania und Sapphira, wie sie den Heiligen Geist betrogen haben, wie sie Gott belogen haben, so möchte ich sagen, den Heiligen Geist belogen haben und dadurch unmittelbar das Gericht Gottes empfangen haben, beide auf der Stelle gestorben sind. Und es war noch bei dem König Agrippa, dem Ersten in der Apostelgeschichte 12, da sieht man es deutlich, dass Lukas das nicht als ein Zufall benennt, dass dieser König auf der Stelle gestorben ist. Er hat nämlich eine Rede vor dem Volk gehalten, beziehungsweise die Geschichte fängt früher an, er hat viele Christen gefangen nehmen lassen und hat gesehen, dass es dem jüdischen Volk gefällt, und hat es weiterhin praktiziert und hat dann aber eine Rede gehalten und die Leute in Apostelgeschichte Kapitel 12 ab Vers 21, möchte ich es mal lesen. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Also hier sehen wir, wie Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, nicht gesagt hat, Mensch, das war aber ein großer Zufall, sondern er hat gesagt, ein Engel Gottes hat ihn gerichtet. Gott hat einen Engel gesandt, damit er stirbt. Und nicht nur da, sondern auch in den Lehrbriefen finden wir das, in 1. Korinther Kapitel 11. Wir kennen die Begebenheit, wo es um die Verunreinigung des Abendmahls geht, um diese falsche Einnahme des Abendmahls. Da heißt es ab Vers, also 1. Korinther Kapitel 11, da werden die Korinther aufgefordert, sich selbst zu prüfen. Ich lese ab Vers 27. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Jetzt sagt er, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Und jetzt sagt er, wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Er sagt, ermutigt die Korinther auf und sagt, prüft euch selbst, ob ihr es in einer würdigen Haltung tut, ob ihr es in einer Christus-Evangeliums-zentrierten Haltung tut, wo ihr wisst, ich nimm es in dieser Art und Weise würdig, indem ich weiß, ich bin voll und ganz unwürdig. Und sagt, wenn ihr in dieser Art und Weise beurteilt, werdet ihr nicht beurteilt, also werdet ihr nicht gerichtet. Ab Vers 32 heißt es dann, wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, also wenn ihr nicht beurteilt, dann wird der Herr beurteilen, ob es richtig oder falsch ist. Und jetzt sagt er, wenn sie aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass dieses Gericht, das die Korinther hier empfangen und das Gericht, was Hananias und Sapphira empfangen haben, dass es nicht eine ewige Verurteilung war, ein ewiges Gericht, sondern eben ein zeitliches, eine Art Züchtigung, damit sie eben nicht mit der Welt verurteilt werden. Und sagt dann in Vers 33, daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Der dritte Zusammenhang zwischen Leid und Sünde erkennen wir im Buch Jona anhand von den Seefahrern. Okay, also wir hatten den ersten Zusammenhang zwischen Leid und Sünde. Sünde bringt automatisch Leid hervor. Zweitens, es kann ein direktes Gericht Gottes nach sich ziehen. Und der dritte Zusammenhang ist, dass man mitleidender ist, weil die Seefahrer, oder ich will es anders fragen, warum war der Sturm da? Der Sturm war wegen Jona da. Aber ist es nicht so, dass nur Jona in diesem Schiff litt, sondern die Seefahrer litten? Also sie waren ja geängstigt und sie waren es, die kurz vor dem Tod standen. Das bedeutet, und das ist wahrscheinlich die häufigste Ursache, warum wir in dieser Welt leiden, weil diese Schöpfung eine leidende Schöpfung ist. Seit dem Sündenfall ist diese Schöpfung eine gefallene Schöpfung. Und seit dem Sündenfall gibt es nun mal eben Krankheit, es gibt Naturkatastrophen, es gibt eben Pandemien, wie wir sie gerade erleben, weil es eine gefallene Schöpfung ist. Und obwohl die Seefahrer, obwohl es kein direktes Gericht für sie war, zeigt der Sturm doch, dass die Seefahrer nicht unschuldig in diesem Sturm sind, oder? Weil was machen die Seefahrer? Sie beten zu ihren Göttern. Sie beten nicht zu dem einzig wahren Gott, sondern sie beten zu ihren Göttern, zu ihren erfundenen, dämonischen Göttern. Und deshalb sieht man, dass obwohl es nicht ihr Sturm war, es trotzdem ein verdienter Sturm war, in dem sie sich gerade befinden. Deswegen, kein Mensch in dieser Welt leidet, sage ich mal, unschuldig. Genau, das sind die drei Zusammenhänge. Ich habe aber noch immer nicht die Frage beantwortet, um des persönlichen Leidens. Also warum, jetzt, ich habe allgemein aufgezeigt, was uns das Buch Jona zeigt über diese Zusammenhänge zwischen Leid und Sünde. Aber die Frage ist ja jetzt, warum geht es mir schlecht? Wie kann ich jetzt mein Leid deuten? Wenn ich in notvolle Situationen komme, wie deute ich das? Wie deute ich das eigene Leid oder auch das Leid anderer? Und Jesus gibt uns da eine sehr gute Hilfestellung in Lukas Kapitel 13. In Lukas Kapitel 13 wird eben diese Thematik aufgegriffen. Wie deute ich das Leid in dieser Welt? Lukas Kapitel 13. Ab Vers 1. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Das ist eine Begebenheit, die uns nur hier in Lukas geschildert wird. Es war womöglich eine Situation, dass Galiläer nach Jerusalem gekommen sind, um dem Herrn Schlachtopfer zu bringen, und dass aus irgendeinem Grund Pilatus sie zu diesem Zeitpunkt während des Opferns getötet hat. Und genau, das ist die Situation. Und dann heißt es ab Vers 2 weiter: Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Es waren wahrscheinlich in Jerusalem die Juden davon überzeugt, diesen Galiläern ist das passiert, weil sie es verdient haben. Und Jesus fragt: Meint ihr, dass sie größere Schuldner sind, größere Sünder sind, weil sie das erlitten haben? Und er sagt: Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Und jetzt die nächste Begebenheit: Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Und er sagt wieder in Vers 5, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jesus gibt hier eigentlich eine unbefriedigende Antwort, in unseren Augen unbefriedigende Antwort, denn er sagt nichts über die Ursache. Er sagt nichts: Ja, wartet mal, lasst mich mal kurz überlegen, warum ist das denn passiert? Ja, aus diesem und diesem Grund ist es passiert. Er sagt nicht die Ursache, warum es passiert ist, wo ich bin überzeugt davon, dass er es wusste, aber er sagt nicht, warum es passiert ist, sondern er sagt, wie wir damit umgehen sollen. Er sagt, zeigt die Konsequenzen auf und sagt, in meinen Worten, schert euch nicht um ihr Leid. Er sagt, seht auf das Leid und sagt, ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, wenn ich ehrlich in mein Herz schaue, ich selbst hätte es auch verdient. Ich selbst hätte es aufgrund meiner Schuld Leid verdient. Aufgrund meiner Schuld hätte ich verdient, dass ich sterbe. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht das Leid benutzt als ein Wegweiser, als eine Selbstreflexion zu sagen, Herr, auch wenn ich in diesem Leid stecke, ich will mich dir anvertrauen, ich will dir nachfolgen. Wenn ihr nicht Gott vertraut in diesen Situationen, es wird euch ebenso gehen. Nicht, dass ihr auch von einem Turm getötet werdet, das meint ja Jesus hier überhaupt nicht, sondern er sagt, auch ihr werdet letztendlich in euren Sünden sterben. Er sagt, benutzt das Leid als einen Wegweiser auf Gott. Nicht um die Ursache herauszufinden, sondern benutzt es, um eure Beziehung zu Gott zu reflektieren. Und das ist das, was ich uns heute mitgeben möchte. Warum erleidest du Leid? Ich weiß es nicht. Und ich bezweifle es, dass wir es, wenn wir uns in leidvolle Situationen befinden, dass wir das in dieser Situation auch wirklich herausfinden können. Unsere Aufgabe ist es nicht, im Leid nach Gründen zu suchen, warum ich jetzt gerade leide. Und deswegen ist auch Jesus nicht auf diese Welt gekommen, um uns Erklärungen für jede Situation unseres Lebens zu geben. Er ist nicht auf diese Welt gekommen, um sich zu entlasten, um Erklärungen uns zu geben, warum wir in dieser Welt leiden, sondern er ist in diese Welt gekommen, um sich mit Leid zu belasten. Er hat das Leid auf sich genommen. Und damit möchte ich schließen mit Römer Kapitel 8. Und das ist die richtige Perspektive, wie ich meine, wie wir mit Leid umgehen sollen. Ja, wir dürfen fragen, warum. Und das machen auch die Psalmisten. Das macht auch David im Psalm 22 und fragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus greift es auf und deutet damit an, dieser Psalm erfüllt sich gerade und schreit es auch, warum? Und ja, wir dürfen diese Frage, warum, schreien zu Gott, aber wir dürfen nicht daran verzweifeln. Und warum dürfen wir nicht daran verzweifeln? Römer Kapitel 8, Abvers 35. Da schreibt Paulus: Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße, Gefahr oder Schwert? Hier zählt Paulus also leidvolle Situationen auf, Notsituationen auf, und er fragt, was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Sind es diese Ereignisse? Ich lese weiter. Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also, wenn wir aufs Kreuz schauen, finden wir keine Antwort über die Ursache unseres Leids. Und das ist das, was ich auch heute uns mitgeben möchte. Ich kann euch zwar keine Antwort geben, warum ihr leidet oder leiden werdet, aber ich kann euch sagen, es liegt nicht daran, dass Gott euch nicht liebt. Denn das ist das, was der Text uns sagt. Und das ist das, was in Jona uns begegnet. Es kann nicht sein, dass Gott dich nicht mehr liebt. Denn wenn wir aufs Kreuz schauen, da sehen wir gerade die Liebe Gottes. Wir sehen einen Gott, der unser Leid auf sich nimmt. Und einen Gott, wo ich sehen kann, dass ich ihm nicht egal bin. Und deswegen mit Jesu Worten möchte ich in Situationen nicht heraus die Ursache meines Leidens herausfinden, sondern will mich auf ihn werfen, will ihm vertrauen und mich in Buße üben, wozu wir als Christen aufgerufen sind. Amen.